Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast war viele Jahre lang einer der bekanntesten und beliebtesten Politiker Ostdeutschlands. 11 Jahre Ministerpräsident in Brandenburg. Bundesvorsitzender der SPD war er auch mal, aber das hat er aus gesundheitlichen Gründen nur 5 Monate durchgehalten. Inzwischen ist er im Ruhestand, aber dennoch auch heute noch ein Hans Dampf in allen Gassen, zum Beispiel als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums oder als Vermittler bei komplizierten Tarifkonflikten bei der Bahn, bei der Lufthansa oder vieles mehr. Herzlich willkommen, Matthias Platzek.
Grüß Sie, guten Morgen.
Schmeichelt Ihnen das, wenn Sie sowas lesen, einer der beliebtesten Politiker Ostdeutschlands?
Ja, das Gegenteil wäre nicht so schön.
Wobei Matthias Platzek sich nicht mit allem, was er sagt, Freunde macht, zum Beispiel mit seiner Haltung zu Russland. Da kommt dann oft der gegenteilige Begriff, dann heißt es, das ist ja ein Putin-Versteher. Wie finden Sie den Begriff?
Na, eher doof. Man sagt ja nicht nur Putin-Versteher, selbst der Begriff Russland-Versteher wird ja eher negativ gebraucht. Das ist nicht gerade nett gemeint. Ich finde das deshalb so doof, weil das Wort verstehen ist ein wunderschönes deutsches Wort. Da ist nicht drin akzeptieren oder so, sondern verstehen ist eigentlich die Grundbedingung für menschliches Zusammenleben. Also ich würde selbst versuchen, meinen Feind wenigstens verstehen zu wollen. Und dass man dieses Wort so negativ konnotiert, finde ich nicht sehr glücklich. Aber es hat sich so eingebürgert.
Auch darüber wollen wir in den kommenden 2 Stunden diskutieren. Und wir wollen Matthias Platzek ein bisschen besser kennenlernen, denn seine Haltung zu Russland hat doch viel mit seinem persönlichen Werdegang zu tun.
HR1, genau meins.
Der Tiefe See in Potsdam ist ein beschaulicher Ort. Heutzutage ist die Gegend beliebt bei Millionären. Das war vor 66 Jahren noch anders. Damals ist Matthias Platzek da aufgewachsen. Wer wohnte damals am Tiefen See?
Ja, an der Kliniker Brücke. Die wird vielleicht die eine Hörerin oder der eine Hörer durchaus kennen. Zumindest ist ein Spielfilm drüber gedreht worden. Bridge of Spies mit Tom Hanks. Das war die Brücke, die West-Berlin und Potsdam, also den Westen und Osten verbunden hat und auf der nachts ab und zu mal Agenten ausgetauscht wurden. Dort bin ich groß geworden und es ist eine wunderschöne Gegend. Deshalb ist sie heute bei den Jobs und Jauchs dieser Welt so beliebt.
Das ist eine sehr legendäre Brücke. Und da waren natürlich dann auch viele russische Soldaten stationiert in der Ecke.
Das war ein alliierter Grenzübergang. Das heißt, die Westberliner Seite war von amerikanischen Soldaten bewacht, die ostdeutsche Seite von Russen. Und da wir dort gewohnt haben und viele der Offiziere und Zivilangestellten dort auch gewohnt haben, haben wir praktisch unter Russen gewohnt. Neben uns war die Kommandantur. Und ob man nach links oder rechts guckte, es waren überall Russen.
Gab es Kontakte zu den russischen Soldaten oder waren die streng abgeschirmt?
Also das war generell zu Soldaten überhaupt nicht. Die wurden ja relativ sehr streng gehalten, ein bisschen anders als die amerikanischen Soldaten. Aber natürlich ließ sich überhaupt nicht vermeiden, obwohl es nicht so sehr erwünscht war, dass zu Zivilangestellten und Offizieren, die ja in Privatwohnungen wohnten, also nicht in der Kaserne waren, da gab es dann automatisch Kontakte. Übrigens gab es auch nebenan das Magazin, also den russischen Lebensmittelladen, der hatte den großen Vorteil, dass es in dem tschechisches Bier zu kaufen gab. Und wer ostdeutsches Bier kannte oder kennt, der ahnt, was das für ein Luxus war, dort Staropram oder Budweiser zu bekommen. Also von daher gab es solche Kontakte, aber nochmal gesagt, erwünscht war es eigentlich nicht.
Aber kann man schon sagen, daher ist Ihr Russlandinteresse schon entstanden?
Ja, das konnte man sich nicht mal aussuchen. Also Christa Wolf würde sagen, da sind Kindheitsmuster geprägt worden. Die gehörten so dazu. Das kann man gar nicht anders schildern. Und wenn ich heute manchmal mit westdeutschen Freunden und Kollegen diskutiere und da die Frage kommt, warum habt ihr, obwohl ihr die Besetzten wart, eigentlich ein entspannteres Verhältnis zu den Russen als wir im Westen? Dann sage ich, das liegt wahrscheinlich daran, dass es wurde auch, war längst nicht so, dass alle Ostdeutschen die Russen geliebt haben, beileibe nicht. Aber wovor hat man eigentlich, wenn man Angst hat, Angst vor dem, was man nicht kennt? Wo was Mystisches ist, wo man sagt, oh, das ist alles so. Und wenn man es aber kennt, wenn man sie einschätzen kann, wenn man mit ihnen zu tun hatte, dann relativiert sich das alles. Und deshalb kommt wahrscheinlich auch das deutlich entspanntere Verhältnis im Osten.
Ihr Vater war in Potsdam ein bekannter Arzt, Ihre Mutter Pastorentochter. Wie die meisten Kinder sind Sie in die FDJ gegangen, aber Sie haben sich auch konfirmieren lassen, was in der DDR ja eher unüblich war. Da waren eher so die kritischeren Geister in der Kirche. Wie kritisch waren die Gespräche zu Hause am Küchentisch?
Auch wir haben sehr heftige Jahre hinter uns. Wir waren, Sie haben es gerade geschildert, für DDR, für Ostverhältnisse ein sehr, sehr konservativer Haushalt. Also mein Vater war Arzt am katholischen Krankenhaus, also konservativer ging es schon fast gar nicht mehr. Meine Entwicklung lief in die andere Richtung, wie das ja oft so bei 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen ist. Ich wollte genau das Gegenteil. und war dann so in dieser Familie, in unserer Familie, wenn man so will, sowas wie der rote Pol. Und ich kann das daran kurz schildern, als wir am 21. August 68 sind die Russen ja, nicht nur die Russen, aber auch in Prag einmarschiert und haben den Prager Frühling niedergeschlagen. Da riss mein Vater früh, wir hatten noch Ferien, ich lag noch im Bett und schlief und war ja gerade 14 Jahre, Tür auf, ehe er losging ins Krankenhaus und sagte, mach mal das Radio an, damit du hörst, was deine kommunistischen Freunde da gerade anrichten. Also ob ich schuld wäre, so ungefähr am Einmarsch in Prag. Aber ich habe mich mit meinem Vater immer sehr, sehr gut verstanden, bin aber da durch die vielen Debatten mit ihm, der war da ganz konsequent, der wollte nicht mal, dass wir Ostfernsehen gucken und der war da wirklich völlig anders gepolt. Aber das hat auch geschult, weil man sich immer Argumente einfallen lassen musste, um da einigermaßen bestehen zu können. Übrigens gab noch einen kleinen familiären Höhepunkt, als dann das berühmte Fußballspiel 74 kam, DDR gegen Westdeutschland in Hamburg, wo Sparwasser das 1:0 geschossen hat für die DDR und ich jubelnd aufgesprungen bin und mein Vater am liebsten aus dem Raum gegangen wäre.
Matthias Platzek über seine Kindheit in Potsdam. Die politische Laufbahn von Matthias Platzek begann vor 30 Jahren in den historischen Monaten, als die DDR auseinanderbrach. Was hat Sie damals motiviert, sich politisch zu engagieren?
Ein bisschen hängt das auch mit Russen in einer gewissen Weise zusammen. Ich habe mich von der vorhin geschilderten Einstellung Stück für Stück verabschiedet. Da gab es so Wegmarken wie zum Beispiel die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. Ich war damals Student. Ich habe mich darüber maßlos geärgert. Übrigens nicht so sehr, weil ich irgendwie ein großer Fan der Lieder von Wolf Biermann war, sondern weil ich gesagt habe, was ist das für eine armselige Haltung, dass man so eine Kritik, die absolut hinnehmbar war, nicht aushält und so einen Mann gleich ausbürgert. Das hat so Risse gegeben. Der endgültige Bruch, der hatte dann wirklich mit Russland zu tun, war dann der Einmarsch der Russen in Afghanistan, Weihnachten 1979, da habe ich dann gesagt, Kinder, das geht überhaupt nicht mehr. Das hat mit dem, was mir vorschwebte von einem vernünftigen Sozialismus, überhaupt nichts mehr zu tun. Und so habe ich mich dann verabschiedet. Und dann gab es Mitte der 80er Jahre, nicht nur bei uns, aber eben auch bei uns in der Küche. Wir trafen uns ja alle in Küchen, haben grottenschlechten Rotwein dabei getrunken. Das wussten wir aber erst nach 89, dass der so schlecht war, weil vorher fehlte die Relation und der Vergleich. Und haben natürlich die Welt verbessert. Das hat man ja überall, wenn man jung ist, gemacht. Wir hatten damals schon alle eine ganze Menge Kinder, wir selber drei. Und dann kam immer mehr die Frage auf, wir haben unsere Eltern gefragt, was sie unter Hitler oder im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Unsere Kinder werden uns auch mal fragen, was wir gemacht haben. Und an dieser Frage hat sich unser relativ großer Freundeskreis praktisch aufgespalten. Die eine Seite hat sich entschieden, dass sie auch mit Blick auf ihre Kinder in diesem Land keine Zukunft mehr sehen und fing dann 1985 an, Ausreiseanträge zu stellen, Botschaften mit zu besetzen und all solche Dinge, was man damals machte, um aus der DDR rauszukommen. Ich gehörte ganz klar zu der Fraktion, hier hat der liebe Gott dich hingestellt, hier musst du was machen. Wir haben aber gesagt, wenn wir hier bleiben, müssen wir auch irgendwie, wenn es nur fürs Selbstwertgefühl ist, irgendwas auch tun. Und auf dieser Basis ist dann Anfang 88 die erste Bürgerinitiative entstanden, Mitte 88 die zweite.
Aber Sie wollten damals nicht die schnelle Wiedervereinigung.
Ich komme ja beruflich aus dem Umweltschutz und wir haben dann eine Bürgerinitiative in Potsdam, Argus, gegründet, Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und Stadtgestaltung, wollten den Abriss der alten Innenstadt verhindern und alles solche Dinge. Da stand die Frage einer eventuell deutschen Wiedervereinigung auf der Tagesordnung, weil wir hatten im Hinterkopf, wenn vielleicht mal Honecker stirbt, in, weiß ich nicht, 10 Jahren von damals gerechnet, vielleicht gibt es dann einen Gorbatschow und vielleicht gibt es dann eine vernünftige Entwicklung. Das heißt, die Zeithorizonte waren lang und eine Wiedervereinigung der beiden Deutschlands hat kein einziger von denen, mit denen wir da alle zusammen waren, seinerzeit gedacht. Dass das alles dann nur 1,5 Jahre gedauert hat, damit konnte man im Traum nicht rechnen.
Aber selbst jetzt vor 30 Jahren, genau vor 30 Jahren waren Sie ja dann gewählt, wollten Sie noch nicht die Wiedervereinigung, als es schon laut gefordert wurde, stimmt's?
Ich wollte erstmal eine reformierte DDR und ich wollte, dass wir die Fragen, die wir unter uns, die Ostdeutschen waren ja kein monolithischer Block, zu klären hatten, auch erstmal klären und war deshalb der Meinung, dass der Übergang in ein gemeinsames Deutschland ein wesentlich längerer Prozess sein sollte. Das war bis zum gewissen Grad naiv, muss man ganz nüchtern heute so sagen. Und vor allen Dingen, es ging überhaupt nicht konform mit der überwiegenden Mehrheitsmeinung der ostdeutschen Bürger.
Nach der Vereinigung am 3. Oktober waren Sie dann gewähltes Mitglied der DDR-Volkskammer und Sie waren entsandt in den Deutschen Bundestag nach Bonn. Was war das Befremdlichste für Sie damals, als Sie dann da in dieser kleinen Stadt am Rhein saßen, als Abgeordneter weit weg von Potsdam oder Berlin?
Man muss sich einfach vorstellen, das war Herbst 1990. Im Osten Deutschlands brachen reihenweise Betriebe zusammen. Arbeitsplätze zu Zehntausenden gegenüber in Jordan. Die Stimmung war gereizt und. Und wir kommen dorthin nach Bonn. In der Volkskammer war Stimmung jedes Mal. Da waren Demonstrationen und was weiß ich nicht alles. Und dann kommen wir nach Bonn. Und es war das erste Wochenende, werde ich nie vergessen. Es war so beschaulich, als wäre überhaupt nichts passiert. Es war alles so weit weg. Es hatte nichts mit dem zu tun, was an Druck, an Hektik, an Stimmung da im Osten sich aufstaute und manchmal auch schon Bahn brach, später ja noch mehr. Sondern in Bonn plätscherte der Rhein in aller Ruhe weiter, nahm da seinen Lauf. Und ich habe irgendwie schon nach den ersten 3 Tagen gewusst, das ist nicht unbedingt meins.
Matthias Platzek über den Beginn seiner politischen Laufbahn.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Matthias Platzek. Und ich dachte mir schon, dass Sie sich Musik von City gewünscht haben. Weckt das melancholische Erinnerungen?
Ja, klar.
Casablanca. Und wissen Sie, wer das Lied geschrieben hat?
Nee, das weiß ich jetzt nicht.
Das war Henry Hübchen, der Schauspieler.
Guck an, ja.
Der war nämlich auch kürzlich bei uns zu Gast. Einer der Ostschauspieler, der es nach der Wende auch geschafft hat, erfolgreich zu bleiben. Das sieht ja in vielen anderen Berufen anders aus. Sie beklagen, dass es viel zu wenig ostdeutsche Spitzenmanager gibt. Woran liegt das?
Das ist eine Frage, die ich darf ja seit einem Jahr der Kommission Deutsche Einheit vorstehen. Da diskutieren wir genau unter anderem diese Frage der völligen Unterrepräsentanz von Ostdeutschen. Übrigens, das Entscheidende ist so, nicht nur in gesamtdeutschen Kontext und Unternehmen, sondern in Ostdeutschland selber haben wir nicht einen einzigen ostdeutschen Universitätspräsidenten mehr. So gut wie keinen Gerichtspräsidenten. Wir haben unter den 16 Verfassungsrichtern in Deutschland keinen einzigen Ostdeutschen und. Das ist ein absolut nicht haltbarer Zustand, sage ich mal, weil sowas wirkt sich natürlich, das muss man nicht expresses verbis zum Ausdruck bringen, aber sowas wirkt sich auf die Seelenlage aus. Ich habe mal einen bayerischen Kollegen vor einer Weile gefragt, was wäre eigentlich bei euch in Bayern los, wenn alle Polizeichefs, alle Universitätschefs, alle Chefredakteure der Medien, alles
Sachsen wären.
Ostdeutsche, ja, Sachsen, Brandenburg. Da hat er mich kurz angeguckt und hat gesagt, Revolution, am nächsten Tag. Ja, sage ich, guck mal an. Und genauso ist es zwischen Rostock und Suhl. Ne?
Okay, brauchen wir eine Ossi-Quote in den Chefetagen?
Ja, pass mal auf, das ist ja das Schwierige, dass die Quote ist hoch und runter diskutiert worden, juristisch debattiert worden und. Das kriegt man nach 30 Jahren nicht mehr justiziabel. Also, wir haben ein Grundgesetz, wir haben Chancengleichheit und so weiter. Deshalb geht es auf diesem Weg nicht mehr, weil alleine die Frage, wer ist denn noch Ostdeutscher, ist dann relativ schwer, also so, dass man es juristisch ganz klar legen könnte, zu klären. Muss der 20 Jahre hier gewesen sein? Muss er hier geboren sein? Was
genetische
auch immer.
Spuren.
Ja, ja, genau. Ja. Aber was dringend passieren muss, ist, dass jeder, der eine Position zu besetzen hat, im Hinterkopf hat, dass, ich sag mal, fast schon eine Mindestrepräsentanz gegeben sein muss. Sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn in allen Chefetagen Ostdeutschlands irgendwie Schwäbisch gesprochen wird oder Bayerisch gesprochen wird oder rheinischer Dialekt vorherrscht. Das spüren die Leute, das merken die Leute und das bringt einen gewissen Abstand in sie rein. Und das ist nicht gut für die gesellschaftspsychologische Verfasstheit.
Dann tun wir jetzt ein kleines bisschen für die gesellschaftspsychologische Verfasstheit, indem wir uns City anhören. Was verbinden Sie mit Casablanca?
Naja, Sie haben es vorhin selber schon gesagt, Herr Bernd, dass eine der Triebkräfte für die gesamte friedliche Revolution war das völlige Eingesperrtsein. Das ist ein urmenschlicher Trieb, glaube ich. Man wollte raus, man wollte die Welt sehen, man wollte Eindrücke sammeln, die über den bisherigen Horizont hinausgingen. Und Casablanca hat jenseits sogar von dem konkreten Text diese Sehnsucht verkörpert. Das war so, da geht's mal raus, da geht's in die Welt und nun kommt's durch den Film und durch andere Dinge natürlich noch zu, dass Bilder im Kopf waren. Und ja, und das war dann halt, hat dieser Sehnsucht Ausdruck verliehen, sage ich mal.
Casablanca für Matthias Platz.
Casablanca, as time goes by.
Russland als Partner, das ist der Untertitel des neuen Buches von Matthias Platzig. Und damit schwimmt er kräftig gegen den Strom. Denn schon lange erleben wir ja eigentlich eher Russland als Gegner, denn als Partner. Trotzdem legt Matthias Platzig dieses Buch vor mit dem Titel »Wir brauchen eine neue Ostpolitik«. Dieser Begriff erinnert an Willy Brandt, sicherlich mit Absicht. Aber passt das noch in die heutige Zeit?
Also ich glaube, es passt sogar sehr gut. Wir haben inzwischen ein Verhältnis zwischen der Europäischen Union, zwischen Deutschland und Russland, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Scherbenhaufen bezeichnet wurde. Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat neulich gefragt, wer kehrt die Scherben jetzt eigentlich zusammen? Und das ist aus meiner Sicht ein unhaltbarer Zustand. Egon Bahr hat uns einen politischen Lehrsatz mit auf den Weg gegeben. Und der lautet, ohne oder gegen Russland wird es auf diesem Kontinent keine wirklich gute friedliche Zukunft geben.
Aber wie kann man ein Land als Partner sehen, das die Krim besetzt, das einen Krieg in der Ostukraine schürt, in Syrien eine schwierige Rolle hat, im eigenen Land Homosexuelle verfolgt, die Opposition unterdrückt? Also können Sie das Misstrauen nachvollziehen?
Natürlich kann ich das nachvollziehen und sage auch hier nochmal in Erinnerung an Willy Brandt, was hat dieser Mann für eine Weitsicht, für eine Klugheit und für einen Mut mit in die Waagschale geworfen, als er Ende 1968, Anfang 1969, wenige Monate, nachdem die Russen den Prager Frühling niedergeschlagen haben, brutal niedergeschlagen haben, antizyklisch zu handeln, quasi paradox, und zu sagen, wir strecken die Hand aus und verfolgen ein neues Politikkonzept, eine neue Ostpolitik, nämlich Wandel durch Annäherung. Im August 68 ist der Prager Frühling niedergeschlagen worden. In 69 gab es die Verhandlungen, die Egon Bahr geführt hat in Moskau. Und es wurde ein Grundlagenvertrag mit der Sowjetunion verhandelt. Es wurde der Helsinki-Prozess begonnen. Und eins darf man dabei nicht vergessen. Sie haben eben kritische Dinge angemerkt, völlig richtigerweise, zu Russland. Aber damals hat man es mit einem kommunistischen Diktator zu tun gehabt, wo solche Fragen wie Menschenrechte oder so null eine Rolle gespielt haben, die ganz klar auch Unterwanderungsstrategien gefahren haben und so. Und trotzdem hat Willy Brandt gesagt, wir müssen mit denen ein Agreement finden, damit wir die Welt friedlich organisieren können. Und die Notwendigkeit gibt es heute ganz genauso.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, Sie seien gegenüber Putins Politik zu unkritisch?
Ich will verstehen, warum er so handelt, ohne zu akzeptieren, dass er so handelt. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Mindestbedingung ist. Und es gibt einen zweiten Punkt, zu dem stehe ich auch ganz klar, weil Sie ja gefragt haben, dass das auch ein Vorwurf ist. Ich wäre da zu nah an meinen Sichten, an russischen Sichten. Ich bin der Meinung, in einem demokratischen Gefüge braucht man für jede Entscheidung, die man zu treffen hat, vor allen Dingen alle verfügbaren Sichten und Informationen. An russisch-kritischen Sichten besteht in unserem Medienmarkt keine Marktlücke. Das ist ja in Ordnung so. Wer sich Russland kritisch informieren will, kann jeden beliebigen Sender anmachen oder jede beliebige Zeitung aufschlagen, wird alles finden, was man kritisch zu Russland anmerken kann, in epischer Breite. Wer aber mal die anderen Punkte, die ich eben genannt habe, sucht, warum sind die Russen so? Was treibt die eigentlich? Wie sehen die Welt? Sie haben eine ganz andere Sicht. Warum haben die eine andere Sicht? Da wird es schon dünner. Da müssen Sie manchmal auch öffentlich-rechtliche nachts um 23:30 einschalten, um das zu sehen. Und deshalb stehe ich da ganz bewusst zu, ja, ich versuche, die andere Seite auch deutlich zu machen, plausibel zu machen, ohne dann zu sagen, ich bin genau der Meinung. Aber ich finde, das gehört dazu, um ein vernünftiges Meinungsbild sich herzustellen.
Sie benutzen in dem Buch ein Wortspiel, das Sie erklären sollten. Sie schreiben, es geht nicht um Putins Russland, sondern um Russlands Putin. Was meinen Sie
denn? Ja, man muss sich mal so ein bisschen anschauen. Wir sind ja immer der Meinung, Putin ist die Inkarnation des Bösen und gehört irgendwie gar nicht zu Russland, aber unterdrückt Russland. Da muss man ganz viele Aspekte, glaube ich, immer dazu erwähnen. Erstens, um nur mal zwei herauszugreifen. Es gibt kundige, auch liberale Russen, die sagen, Putin ist wahrscheinlich liberaler als 80% seiner Landsleute. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir manchmal sagen, wenn der Putin erst weg ist, dann kann das alles nur besser werden. Es kann sein, dass ein viel nationalistischerer gewählt wird danach, als das jetzt der Fall ist. Und einen zweiten Aspekt neben vielen, die man zu dem Thema erwähnen müsste, will ich mal erwähnen. Für viele Russen, wir sagen heute immer noch, es gab die Zeit der Demokratisierung. Da nehmen wir die Jahre von 1990 bis 2000 in etwa dazu. Wenn Sie Russen fragen, und ich sitze ja viel auf russischen Podien, wird diese Zeit völlig anders konnotiert. Es gab neulich eine Umfrage, eine repräsentative. Da ist die Jelzin-Zeit, das sind ja die Jahre, rangierte weit hinter Brezhnev-Zeit, weit hinter Stalin-Zeiten sogar. Und wir haben die als die gute Zeit in Erinnerung. Russen sagen, das war die schlimmste Zeit, die wir in unserem Leben zumindest erlebt haben, weil es brach Stück für Stück dieser Staat zusammen. 98 war der Rubel also war die Entwertung. Die Konten wurden zum Teil auf Null gestellt, Renten wurden nicht mehr gezahlt. Die Staatlichkeit war im Eimer. Wenn ich mir das für Deutschland vorstelle, hier wäre Chaos ausgebrochen. Also da ging es sogar noch einigermaßen gut. Und dann, auf dieses Chaos hin, kam Putin als nächster Präsident. Hat aus russischer Sicht wohlgemerkt Ordnung geschafft, die Staatlichkeit wiederhergestellt, Perspektive gegeben, Arbeitsplätze entstanden, wieder Löhne wurden gezahlt, Renten wurden gezahlt. Damit hat er sich einen Kredit erarbeitet, den hätte in Deutschland auch jeder, der sich aus so einem Dilemma wieder praktisch Selbstbewusstsein erzeugt. Und mit diesem Kredit, der bröckelt jetzt, ganz klar, das sieht man auch, das spürt man, aber er hat sehr lange davon gelebt und der ist erklärbar, aber das muss man wissen.
Matthias Platzek über sein Verhältnis zu Russland. Der HR1 Talk. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr erfahren über Matthias Platzek und dabei hilft uns ein Mann, der Sie in einer ganz wichtigen privaten Situation begleitet hat. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Schönen guten Tag, Herr Bernd, und schönen guten Tag, Matthias.
So schnell wird er sie nicht erkannt haben. Helfen Sie ihm noch ein bisschen.
Wir haben uns vielleicht 3-mal getroffen in unserem Leben. Vielleicht das erste Mal in Bad Freienwalde, das zweite Mal in Ringwalde und das dritte Mal in Altplacht.
Pfarrer Ralf Schwieger.
Genau.
Schwieger, Mann.
Und da muss er sich dran erinnern, denn dieser Mann hat Matthias Platzek kirchlich getraut.
Ralf Schwieger.
Hättest du nicht gedacht jetzt.
Nee, dann, hätte ich nicht gedacht. Der Rockerfahrer.
Naja, so Motorradfahrer reicht.
Er hat übrigens nicht nur mich getraut, er hat auch eine meiner Schwestern getraut.
Genau. Okay. Welche Erinnerung haben Sie an diese Hochzeit, Herr Schwieger?
Naja, es war schon eine große Aufregung damals 2008, als es hieß, Matthias Platzek heiratet in Ringwalde. Er hatte ja auch die Pläne, da ein Haus zu bauen. Und ja, Jans Ringwalde war sozusagen aufgeregt und wir haben es auch gut abgesprochen. Er hat sich auch einen schönen Trauspruch ausgewählt, hat eine ganz einfache, richtige, schöne Hochzeit gewollt. Und dann kamen die ganzen Leute an diesem 7. Juni, war es, glaube ich, ne?
Ja, am 7.6.2008.
Genau, da kamen die ganzen Leute, Günter Jauch und Steinmeier und Wovereit und Andreas Dresen. Und dann war die Kirche plötzlich voll und volle Kameraleute. Und unser Chor hat gesungen und dann kam das Brautpaar in so einem Citroën DS21 angefahren, der übrigens dann noch kaputt gegangen ist auf
genau.
der Rückfahrt nach Luisenau.
Nein, ehrlich.
Und dann war einfach eine richtig schöne Hochzeit. Ne? Also muss man wirklich sagen, also die Kirche war richtig voll und das war einfach berührend schön. Ich hoffe für euch beide auch.
Ja, total. Wir erinnern uns unheimlich gerne daran, auch mit Freunden. Und wir hatten einen sehr guten Pfarrer übrigens. Ja, und du hast das gerade gesagt, es hat einfach Spaß gemacht. Und genau. Das soll ja bei einer Hochzeit sein. Es war nichts Überkandideltes. Wir sind im Wald dann mit dem Auto liegen geblieben. Nachmittags haben die ganzen Gäste, von denen du eben erzählt hast, die Hosen hochgekrempelt, auf dem Steg gesessen und ihre Beine im Wasser baumeln lassen. Und abends haben wir bis früh um 3 getanzt. Es war einfach sehr schön.
Und es war auch eine ganz entspannte Feier, muss man wirklich sagen. Also Luisenau bietet sich ja da wirklich an. Und wie die da alle gesessen und erzählt haben. Und es war einfach toll.
Ich kann mich noch erinnern, dass Klaus Wowereit in seiner Hochzeitsrede, die er da gehalten hat, gesagt hat, auf meine Frau gerichtet, liebe Jeanette, was machst du anders als ich? Ich werbe um den Platzek seit Jahren, dass unsere Länder sich vereinigen, Berlin und Brandenburg. Und mit mir macht er das nicht und du hast ihn gekriegt. Und so. Das war alles sehr fröhlich.
Genau.
Okay.
Und ich konnte mit Wowereit noch diskutieren. Du hattest ja den schönen Trauspruch, was hilft es, wenn man die ganze Welt gewinne und dabei Schaden an seiner Seele nehme.
Genau.
Und da hat ja in der Predigt irgendwie gesagt, dass die Welt ja auch hier in Ringwalde, in der Uckermark, eine ganz andere ist als in Berlin am Potsdamer Platz. Und das spüre ich immer wieder, also dass man in so einer Großstadt ein ganz anderes Weltbild hat. Ne? Und was ist da Weltgewinn? Wenn ich im Poratz im Wald stehe und die Bäume betrachte.
Dann brauchst du nichts anderes.
Da brauchst du nichts gewinnen. Da sagst du, ich hab alles. Ja, ne? Genau. Was brauche ich jetzt hier, ein Porsche oder das Büro da oben im Hochhaus? Ja. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche das hier ein bisschen. Und 2007, muss man ja auch sagen, war ja auch für Brandenburg und für dich eine schwere Zeit. Ich weiß noch, unsere Schule wurde in Ringwalde geschlossen und die Bahn wurde stillgelegt. Und dann hieß es plötzlich, der Ministerpräsident heiratet hier und vorher geht hier alles den Bach runter. Und waren natürlich auch so Diskussionen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das waren große Umbrüche. Aber wir müssen ja auch mal sagen, wir haben das ja wirklich toll gemeistert. Und was ist aus der Uckermark und aus Brandenburg geworden? Also Ne? Das ist ja auch unser Verdienst.
Also. Lieber, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, ich bin da immer wieder begeistert, wie wir das so alles hingekriegt haben.
Hat sich denn der Herr Platzek nach seiner Trauung jemals wieder blicken lassen in Ihrer kleinen Dorfkirche?
Nein, der geht, glaube ich, woanders in die Kirchen. Ne? Also wenn man mit Pfarrern spricht, der ist in Babelsberg ist er involviert und in Groß-Schönebeck bei Sabines Müllers Einführung und habe ich dich mal gesehen.
Genau.
Also wir haben uns schon öfter in der Kirche getroffen, genau.
Und mein Lieber, ich habe jetzt bei deiner Kollegin in Gerswalde, uns intensiv darum bemüht, dass in Fleet der Kirchturm, der am Einstürzen war,
genau. Der
ist seit einem Jahr wieder gesichert, hat ein Dach gekriegt und jetzt wollen wir noch eine Glocke reinkriegen, damit das Ding rund wird.
Und es soll ja so eine Chorkirche werden, ne? Was ja auch ein schöner Ansatz ist, denke ich mal. Ne?
Wir haben ja mittlerweile ein Häuschen in Fleet und genau. Ich bin sehr viel da oben in Aukermark.
Pfarrer Ralf Schwieger, er hat Matthias Platzek kirchlich getraut und die beiden teilen immer noch sehr schöne Erinnerungen. Danke, dass Sie mit uns geteilt haben.
Danke auch.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
HR1 Talk.
Krisenzeiten sind Regierungszeiten. Das gilt nicht nur für die Corona-Pandemie. Das galt sogar schon 1997 beim Hochwasser am Oderbruch. Matthias Platzek war damals Umweltminister in Brandenburg und seitdem trägt er den inoffiziellen Ehrentitel der Deichgraf von Brandenburg. Womit haben Sie sich den verdient?
Das müssen Sie die Leute fragen, die den kreiert haben oder benutzen. Ich war ja für Katastrophen und solche Dinge damit zuständig und wir haben gleich in den ersten Tagen unseren Wohnsitz praktisch von der ganzen Truppe, die da um mich rum war, verlagert an die Oder und haben alles von da aus gemacht, 4 Wochen lang, weil wir gesagt haben, es wird schwer, wir werden wahrscheinlich sogar Leute evakuieren müssen, Haus und Hof müssen sie verlassen. Und das kriegen wir alles nur gebacken, wenn wir auf Deutsch ganz nah bei ihnen sind und wenn sie das auch spüren. Und das waren wir dann Tag und Nacht. Wir haben alles, was geregelt werden musste, vor Ort geregelt worden, immer in den Regionen selber, haben, als es an die Evakuierung von tausenden Menschen ging, auch selber dann vor Ort Rede und Antwort gestanden. Die Stimmung war hochgradig angespannt, keine Frage. Die ersten Deiche waren gebrochen, die ersten Dörfer waren uns untergegangen und dort lebten viele alte Menschen, die damals schon dort eine neue Heimat aufbauen mussten, weil sie Vertriebene waren von der anderen Seite der Oder und haben jetzt gesagt, und jetzt, wo wir praktisch denken, jetzt haben wir hier wieder alles, jetzt geht uns das vielleicht wieder kaputt. Das war auch psychologisch und emotional unheimlich anrührend. Hab auf der anderen Seite wunderbare Geschichten aus dieser Zeit mitgenommen. Ich werde zum Beispiel eine Nacht nicht vergessen, Abend, wo wir auch Leute überreden mussten, sage ich mal, oder es verfügen mussten, dass sie Haus und Hof verlassen müssen. Und eine alte Dame sagte, ihr könnt mich hier mit Handschellen abführen, ich werde es nicht machen, meine Katze ist weg. Und da sind junge Bereitschaftspolizisten nachts auf die Suche gegangen mit Taschenlampen und haben tatsächlich die Katze gefunden und haben ihr die Katze gebracht. Und dann war die Frau zufrieden und das war herzerwärmend, was da alles gelaufen ist. Und von daher ist es für mich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Und für die ganze Region ist es bis heute so ein Stück konstituierendes Element, weil eins hat sich damals auch gezeigt. Es war ein erster großer Moment der Herstellung der deutschen Einheit wirklich zwischen den Menschen. Es waren zehntausende Soldaten da, die aus allen Bundesländern kamen. Das war der eine Beitrag. General von Kirchbach hat sie geführt. Wir sind bis heute befreundet. Und das Zweite war, dass auch viele, viele freiwillige Helfer kamen. Es war ja Sommerzeit, es war Urlaubszeit. Aus allen möglichen Bundesländern haben gesagt, wir haben gesehen, hier ist Hilfe nötig. Ob Sandsäcke zu füllen sind, millionenweise oder anderes. Wir machen hier mit. Und die kamen aus dem Saarland, die kamen aus Hessen, die kamen Feuerwehren aus anderen Bundesländern kamen an. Und das war zum ersten Mal nach schwierigen Zeiten sowas wie ein Gemeinschaftswerk, kann man sagen.
Und dieses Katastrophenmanagement damals hat Matthias Platzek auch bundesweit bekannt gemacht. Gleich füllte er den HR1 Fragebogen aus. Matthias Platzek, Ministerpräsident AD. Und es gibt ja auch die Geschichte, er hätte noch mehr werden können. Stimmt es, dass Gerhard Schröder Sie zum Außenminister der Großen Koalition machen wollte?
Ja, die Idee gab es. Und ich war gerade wenige Monate vorher, nach dem schwierigsten Wahlkampf, den ich jemals geführt habe, 2004, wieder zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Das war der Hartz-IV-Wahlkampf. Wir haben andere Wahlkämpfe als Sozialdemokraten gerade reihenweise verloren in anderen Bundesländern. In Brandenburg haben wir gewonnen und wir haben nach diesem harten Wahlkampf auch damit gewonnen, dass ich überall gesagt habe, ich stehe hier und ich bleibe hier Und ich werde in diesem Land weiterarbeiten, bis wir praktisch oben rausgucken können. Und da konnte ich schlechterdings nicht 6-7 Monate später sagen, April, was ich da auf den Marktplätzen gesagt habe, das zählt nicht. Es war verlockend, weil ich war immer ein außenpolitisch interessierter Mensch. Aber hier galt es ganz klar, sage ich mal, diese Zusage einzuhalten. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht.
Dann passt das erste Stichwort des HR1-Fragebogens wie die Faust aufs Auge. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Brandenburger ist...
In einem wunderbaren Land mit Menschen, die mir sehr nahe sind, von ihrer Wesensart leben zu dürfen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Unter einen Euro.
Meine schönste Reise war?
Da habe ich meine Tochter besucht, die ein Jahr in Neuseeland verbracht habe und war dadurch eine Woche in Neuseeland. Und das war schon eine außergewöhnlich schöne Reise. Einmal, weil ich Töchtingen gesehen habe und zweitens, weil es ein wunderbares Land ist.
Stolz bin ich darauf?
Weiß ich nicht. Zu stolz neige ich nicht so sehr. Ich bin manchmal froh über Dinge, aber stolz. Also ich bin froh, dass oder ein bisschen stolz auch, dass wir 4 Töchter und 7 Enkel mittlerweile haben. Das ist eine wunderschöne Sache und das macht viel Freude. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich es mit dem Stolz nicht so.
Von meinen Enkeln habe ich gelernt...
Geduld. Wieder viel mehr Geduld zu haben. Und manche Dinge, die auch ein bisschen verloren gegangen waren, was weiß ich, von Memory-Spielen über Mensch ärgere dich nicht und all solche Dinge, die inzwischen wieder so ein Stück dann auch mehr den Alltag bestimmen.
Mein Lieblingsessen?
Königsberger Klopse.
Ich hasse es, wenn...
Leute zu rechthaberisch sind und weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Seele des Zusammenlebens der Kompromiss ist und dazu sollte man immer in der Lage und fähig sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie mühsam ist, dass sie zäh ist, dass sie langwierig ist, weil immer 1000 Interessen in den Topf müssen und daraus muss eine vernünftige Lösung gefunden werden. Und das macht es für viele Menschen schwer nachvollziehbar. Und dann werden auch nicht wenige irgendwann ungeduldig.
Bereut habe ich?
Ich glaube eigentlich nichts Wesentliches.
Glück bedeutet für mich?
Wenn ich mit anderen Menschen zusammen, meiner Familie, meiner Frau, aber auch Freunden eine schöne Zeit verbringen kann. Das ist wirklich für mich mit das schönste Glück auch. Also ich bin kein großer Alleiner.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Nageln Sie mich nicht fest. Da gibt es so viele. Also zum Beispiel würde mich, ich bin evangelischer Christ, aber der Papst der Katholiken, der Franziskus, der würde mich mal sehr interessieren, weil ich finde diesen Mann, gerade nach Papst Benedikt, also seinem Vorgänger, einen hochspannenden Entwurf.
Die Bundesliga.
Ja, verfolge ich gerne. Bin Fan von Borussia Dortmund und hoffe, dass sie irgendwann mal wieder Meister werden.
Warum Dortmund als...
Das hat sich so ergeben, das weiß ich, kann ich auch nicht sagen. Das ist irgendwie so über die Jahre, Jahrzehnte, muss man sagen, entstanden. Vielleicht ist es auch so ein bisschen als Reflex. Ich mochte Bayern München nie so sehr.
Und ach so, weil das die anderen waren.
Ja, weil das die anderen waren.
Treue.
Ist was sehr Schönes.
UFO.
Das ist eine agile Gewerkschaft, die die Interessen ihrer Mitglieder sehr aktiv vertritt.
Warum binden Sie sich sowas eigentlich auch noch ans Bein? Weil es richtig gut bezahlt wird als Schlichter in so einem Tarifkonflikt? Oder warum machen Sie auch sowas noch? Die Lokführer, die Flugbegleiter?
Ja, also zum Beispiel die letzte Schlichtung, die ich mit Bodo Ramelow mit den Lokführern gemacht habe, die haben wir ehrenamtlich gemacht und mein Geld ist in den Kirchturm, den wir vorhin besprochen haben, geflossen. Ansonsten hätten wir heute noch kein Dach drauf. Ich mache das, weil ich das, was ich vorhin gesagt habe, auch mit lebe. Nämlich, ich glaube, dass wir Kompromissfähigkeit uns erhalten müssen, beziehungsweise sie immer wieder auch pflegen müssen und uns trainieren müssen da drin. Deshalb bin ich immer froh, wenn ich irgendwo einen Beitrag leisten kann. Festgefahrene Dinge, die erstmal unlösbar sind. Es hat auch eine innere Spannung, die mir auch Freude macht. Also der Streit zwischen GDL und Deutscher Bahn war ja so fundamental. Da wurde ja fast nicht mehr miteinander geredet, sage ich mal. Und das dann wieder so Stück für Stück, wir haben Wochen und Monate gebraucht, das Stück für Stück wieder aufzulösen und zu sagen, und am Ende so was hinzukriegen, was das Unternehmen genug Luft kriegen lässt, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende sehr auskömmlich ist. Das macht mir Freude.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Matthias Platzeck. Herzlichen Dank. Wir müssen mal einen kurzen Blick in die Krankenakte des Matthias Platzeck werfen. Da findet sich ja manches, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Der Hörsturz, Nervenzusammenbruch, Schlaganfall. Diese gesundheitlichen Folgen, die sehen Sie schon auch als Folge des Dauerstresses, den man als Politiker hat.
Ja, als ich den Parteivorsitz noch übernommen habe, das war ja eine Sondersituation 2005. Franz Müntefering war überraschend zurückgetreten. Das hat uns in eine echte Krise gestürzt, die Sozialdemokratie. Und da wurde ich gefragt, ob ich das nicht übernehmen würde. Und habe weil das Zeitbudget ist ja nun mal begrenzt, 24 Stunden am Tag. Und habe mein
So viel Zeit haben Sie am Tag dann doch, 24 Stunden.
Verstehe. Habe dann den Tagesplan nochmal umgestellt und unter anderem meinen morgendlichen Lauf, den ich immer über Jahre, über Jahrzehnte gemacht habe, eine Dreiviertelstunde durch den Babelsberger Park zu joggen, weggelassen, um einfach Reserven zu erschließen. Denn eins hätte ich meinem Land, den Bürgern in meinem Land nicht zumuten können, die sowieso ein bisschen skeptisch sind, wenn man da andere Aufgaben übernimmt. Dann sagen, weil ich jetzt in Berlin dann noch ein zusätzliches Amt habe, kann ich weniger hier jetzt für euch und mit euch machen. Also haben wir andere Zeitreserven erschlossen und das hat sich schon ein halbes Jahr später ganz schön gerecht.
Aber warum haben Sie trotz der angeschlagenen Gesundheit so viele Sachen gemacht, sich so viel Stress angetan? Waren Sie auch ein bisschen süchtig nach Macht, nach Anerkennung oder hielten Sie sich für unersetzbar?
Herr Bernd, also ich habe überhaupt nichts gegen Macht und wer Politik machen will, muss auch diese Macht auf Zeit mögen und wollen. Aber ich weiß nicht, ob man danach richtig süchtig werden kann, weil sie haben die Macht glücklicherweise in einem demokratischen Gefüge ja nicht in der Hand, dass sie sagen, jetzt lege ich mal den Schalter um und mache das so und so. Sondern wenn sie eine andere Idee haben, als die da gerade verfolgt wird, dann müssen sie die Tippeltappeltour durch Ausschüsse machen. Sie müssen mit unzähligen Leuten, mit Parteien reden, mit Koalitionen reden und so. Das heißt, diese sogenannte Machtausübung ist eher was Mühsames als etwas, wo man jetzt Wollust dabei empfinden könnte. Aber ich will überhaupt nicht verhehlen, dass man Vorstellungen, die man selber im Kopf hat, Stück für Stück auch dann wachsen sieht. Wenn ich heute durch Brandenburg fahre, klar, wenn man 23 Jahre in 5 Landesregierungen dort war, dann kommt natürlich vieles einem bekannt vor. Und dann sagt man, schön, dass das gelungen ist, schön, dass das gelungen ist, schade, dass das nicht gelungen ist. Das ist auch ein gutes Gefühl. Aber nochmal gesagt, ich habe mir immer Dinge zugemutet, für die ich mich auch in der Lage fühlte und habe sie abgegeben, wenn ich der Meinung war, meine Großväter, die mich sehr geprägt haben, haben mir 2 Grundsätze beigebracht, die ich auch versucht habe, immer zu leben. Die beiden Grundsätze hießen erstens, wenn du ein Amt übertragen kriegst, mach's mit Leib und Seele. Also nicht mit einer halben Arschbacke, sondern komplett. Zweitens, frag dich jeden Morgen, ob du auch alle Voraussetzungen noch weiter hast, dieses Amt auszuüben. Und wenn ich zu dieser Einschätzung nicht mehr gekommen bin, habe ich auch Konsequenzen gezogen und gesagt, dieses Amt kann ich nicht mehr ausüben.
Was ist Ihr Motor? Was treibt Sie an?
Mich treibt eigentlich an, dass ich in der DDR 35 Jahre gelebt habe und gespürt habe, dass ich ein Mensch bin, der gestalten will, der was zum Zusammenleben von Menschen, von uns allen beitragen will und das kaum konnte. Also die Möglichkeiten waren eingeschränkt, sehr eingeschränkt. Und dann hat es der historische Zufall, das muss man ja so nennen, ermöglicht, dass ich es tun konnte, nach 3,5 Jahrzehnten DDR. Und das wollte ich dann auch mit aller Kraft tun. Und mir macht das auch bis heute noch Spaß. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin kein Alleiner. Ich mache heute auch noch viele, viele Ehrenämter, die alle mit Menschen zu tun haben, wo ich mit anderen Menschen zusammen was gestalten kann, wo es kulturelle Dinge gibt. Ich bin Kuratoriumsvorsitzender des Osteuropäischen Filmfestivals oder Beiratsvorsitzender des Jüdischen Filmfestivals. Sie kriegen dadurch auch Synergieeffekte hin, weil wenn Sie verschiedene Dinge machen, dann lernen Sie ja viele Leute kennen. Und dann haben Sie woanders eine Notwendigkeit. Dann wissen Sie genau, wen Sie anrufen können, weil Sie kennen den ja. Und können dann sagen, du, ich bin hier gerade bei dem und dem Thema und kannst du mir da mal helfen? Und das mache ich den ganzen Tag und das macht mir viel Freude. Meine Familie kennt mich da sehr gut. Die wissen, dass sie mich nicht anders kriegen. Meine Frau hat mich so geheiratet. Die wusste dann schon, was sie 2008 heiratet oder wen sie heiratet. Ich habe da auch keine, meine Frau ist voll berufstätig. Ich habe da keine Erklärnotwendigkeiten. Und mir macht das halt viel Freude. Und was ich mit Russland noch angefangen habe, schuld war Egon Bahr und Manfred Stolpe, die haben damals dazu beigetragen und mich praktisch überredet, das zu tun. Ich habe meinen Kindern gesagt, die natürlich dann auch erstmal gesagt haben, Mensch, wir kriegen hier einen Enkel nach dem anderen, du könntest dich mal mehr auch da kümmern. Aber ich habe ihnen gesagt, ich möchte wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, dass das, was ich als ein großes Glück für mich empfinde, 6,5 Jahrzehnte mitten in Europa in Frieden gelebt zu haben, ich habe es ja schon erlebt, und ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Ihnen das mal für Ihr Leben genauso geht.
HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Matthias Platzek. Werden Sie eigentlich eine Flasche Krimsekt aufmachen, wenn in diesem Jahr tatsächlich mal der Flughafen BER seinen Betrieb aufnehmen sollte?
Also, da ich so halbsüßen Sekt nicht so mag, werde ich den nicht aufmachen. Ich freue mich, wenn das endlich geglückt ist. Überhaupt gar keine Frage.
Ist es nicht eine unglaubliche Ironie der Geschichte, dass dieser Flughafen nach 14 Jahren Bauzeit jetzt öffnet und es will gar keiner fliegen?
Ist das ja, nicht unglaublich? Es hat wirklich was von Ironie der Geschichte, überhaupt keine Frage. Wobei man muss ja selbst in so einer Situation versuchen, noch das Positive zu sehen. Es könnte sein, dass es der Flughafengeschäftsführung ermöglicht, dieses Projekt Stück für Stück ans Netz zu nehmen und nicht gleich unter Volllast praktisch zu fahren. Die Berliner Flughäfen waren bis zur Corona-Krise an ihrer absoluten maximalen Lastgrenze mit Millionen und Abermillionen, viel mehr Millionen, als wofür sie ausgelegt waren. Das hätte auch den neuen Flughafen gleich einer heftigen Prüfung unterzogen. Vielleicht ist es gut, wenn das schrittweise jetzt geht.
Wie groß ist Ihre persönliche Mitschuld daran, dass das Projekt so lange sich hingezogen hat?
Ich war im Aufsichtsrat und habe deshalb mit Verantwortung, ist keine Frage. Und ich habe auch in den entsprechenden Ausschüssen das auch gesagt. Und von daher habe ich mich da nie davor gedrückt. Und das ist für mich eine meiner großen Belastungen, die ich mit ins Leben genommen habe, auch danach, dass das nicht besser funktioniert hat, als es funktioniert hat.
Schwamm drüber. Wir hören Karat, Schwanenkönig. Welche Erinnerung haben Sie an diesen Titel?
Es ist ein wunderschönes Lied. Übrigens, es ist ein Lied, wo man sagen kann, ich komme nun aus der Umweltbewegung. Deshalb ist das natürlich auch etwas, was sehr nahe ist vom Inhalt her. Es ist sehr, sehr poetisch. Dieses Lied ist für mich ein Beispiel dafür, dass sehr viel von dem DDR-Rock auch einfach als Gedicht durchgehen würde. Man braucht fast gar keine Musik dazu, wenn man den Text alleine nimmt. Der hat so viel Poesie in sich. Und diese Mischung dann aber aus diesem poetischen Text und der Musik, und das ist ein Text, der wirklich was aussagt, das finde ich sehr schön.
Aber natürlich lassen wir die Musik jetzt nicht weg. Schwanenkönig für Matthias Platzek.
Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere und sie raunen sich leise zu, raunen sich leise zu. Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe stirbt.
Matthias Platzek ist unser Gast. Wären Sie jetzt eigentlich in der Lage, die letzten 10, 15 Vorsitzenden in richtiger Reihenfolge aufzuzählen, der SPD natürlich, oder müssten Sie sich jetzt auch was zu schreiben holen?
Ja, wahrscheinlich würde ich schon noch zu sagen.
Der wievielte Vorsitzer dieser einst so stolzen Partei waren Sie, wissen Sie es?
Nee, aber bestimmt so der 6. oder 7. Weiß ich jetzt nicht.
Also zufällig war ich im Jahr 2005 auf dem Parteitag in Karlsruhe als Reporter im Einsatz. Da sind Sie gewählt worden und ich erinnere mich sehr gut, wie erleichtert die SPD damals war, endlich einen integren, einen beliebten Parteivorsitzenden zu haben. Und die Erwartung war natürlich, dass Sie das viele Jahre machen würden. Umso größer war die Enttäuschung dann, als Sie nach 5 Monaten völlig überraschend hingeworfen haben. Lag das wirklich nur an den, was heißt nur, also in Anführungsstrichen nur an den gesundheitlichen Problemen, oder war Ihnen auch diese ganze Last zu groß geworden?
Ja, wahrscheinlich hängt das eine, ich habe es ja vorhin kurz umrissen, das eine mit dem anderen zusammen. Es war auf jeden Fall eine Fehleinschätzung meinerseits, dass das Amt des Ministerpräsidenten in Brandenburg, ich würde heute übrigens auch nie mehr einem Ministerpräsidenten aus einem Bundesland empfehlen, gleichzeitig Parteivorsitzender zu werden. Auch Kurt Beck hat dann gemerkt, dass es funktioniert so nicht. Ich war ja der erste Versuch, aus der Provinz heraus die Partei zu führen. Die vorigen Vorsitzenden, Gerhard Schröder, Franz Müntefering und so, waren immer mitten im politischen Getriebe in Berlin drin. Das heißt, sie mussten nicht aus einem völlig anderen Arbeitszusammenhang, nämlich in einem Land mit den eigenen Notwendigkeiten, nach Berlin fahren, sich in die ganzen Dinge reinfuchsen, die jetzt in Berlin gerade am Vogue sind, weil sie jeden Tag als Kanzler, als Fraktionsvorsitzender die Dinge ja mitgestaltet haben praktisch. Das hat sich als sehr schwer durchführbar erwiesen und bei mir hat es dann ganz klar praktisch die körperlichen Grenzen gegeben, auch durch die Fehler, die ich gemacht habe, indem ich manche Aktivität praktisch reduziert habe oder weggelassen habe und versucht habe, alles unter einen Hut zu bringen und möglichst gut zu machen. Und dann kam es zu diesem Kreislaufzusammenbruch, dann kam es zum Hörsturz und dann waren die Zeichen sehr eindeutig. Und der Arzt, der da am Bett stand, hat gesagt, Junge, wenn ich dir einen Rat geben darf, eins von beiden beherrschte gut. Ich meine, Gesundheit hin oder her, ich war immerhin 23 Jahre in Landesregierung, also die war schon stabil genug, um Dienstältester, damals dienstältestes Mitglied einer Landesregierung zu werden in Deutschland. Aber es hat nicht gereicht, um beide Ämter parallel auszuüben.
Das heißt, wenn man SPD-Vorsitzender sein will, dann muss man was haben? Man muss die SPD im Prinzip seit 150 Jahren kennen, oder? Was hat Ihnen gefehlt?
Mir hat wahrscheinlich ein Stück Konstitution gefehlt. Ich bin kein Mensch, der sich so eine dicke Haut anlegt und sagt, das perlt an mir ab. Das ist mir nicht gegeben, das habe ich nie gehabt. Wenn mir Leute Geschichten erzählt haben, ich war ja viel im Lande unterwegs, sehr viel vor Ort. Diese Geschichten haben mich manchmal, wenn es nicht fröhliche, sage ich mal, Erzählgeschichten waren, haben mich manchmal Tage und Abertage verfolgt, bis sie irgendwie lösbar waren oder so. Und ich konnte sie praktisch nicht weglegen. Das hat man oder das hat man nicht. Man braucht es aber wahrscheinlich, um das alles hinzukriegen. Also ich konnte mich nicht abends um 10 schütteln, ein Glas Wein trinken und sagen, alles, was heute war, ist jetzt weg. Sondern das ging weiter mit mir mit.
Warum ist die SPD so eine Schlangengrube?
Ich weiß nicht, ob die SPD eine Schlangengrube ist. Ich weiß nicht, ob sie mehr eine Schlangengrube ist als andere Parteien. Sie ist auf jeden Fall eine viel skrupulösere Partei, als es andere sind. Ich sag's mal etwas salopp, wenn die SPD eine Wahl gewinnt, dann fragen sich viele Mitglieder danach, warum haben wir eigentlich die Wahl gewonnen und was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wenn die CDU eine Wahl gewinnt, gibt es danach keine einzige Frage mehr, ist alles beantwortet. Wir haben die Wahl gewonnen, wir haben die Macht, alles ist in Ordnung. Bei der SPD fängt das erstmal an, dann zu arbeiten. Also wir sind sehr viel bedenklicher und wir wollen alles erklären, wollen mit uns auch uns auseinandersetzen. In anderen Parteien, man sagte ja nicht umsonst, unter Helmut Kohl, die CDU war ein Kohl-Wahlverein und alles war in Ordnung und dann war auch Ruhe. Das gibt's bei uns nicht. Das hat was Gutes, aber es hat natürlich, macht das Leben auch schwerer.
Matthias Platzek über seine SPD.
HR1 Talk.
Kommen wir noch einmal zurück zu der These von Matthias Platzek. Wir brauchen eine neue Ostpolitik. Dafür wird er gescholten, weil Wladimir Putin aus unserer westlichen Perspektive nicht so vertrauenswürdig erscheint. Wie also sollten wir mit ihm umgehen?
Wissen Sie, Herr Bernd, man muss sich ja erst mal eine andere Frage, ich komme sofort darauf, stellen, nämlich warum wollen wir das eigentlich machen? Kann uns doch vielleicht auch egal sein. Will ich nur zwei Kurzargumentationen anführen. Erstmal hat selbst die Bundeskanzlerin, die ich ja sehr schätze, bei ihrem letzten Moskau-Besuch gesagt, dass die wirklich wichtigen Probleme der Welt, damals gab es noch kein Corona, muss man dazu sagen, nämlich der Klimawandel, die Terrorabwehr, die Flüchtlingskrise, vieles andere, ohne Russland nicht lösbar ist. Das ist erstmal ein Sachgrund. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, eher so ein bisschen geopolitischer Art, wenn man mal in die nächsten 15, 20 Jahre guckt, wie wird die Welt dann aussehen? Man kann es, wenn man es holzschnittartig macht, sehr einfach beschreiben. Es wird einen ganz starken wirtschaftlichen Pol geben, gegen den ist kein Kraut mehr gewachsen. Das wird China sein, aber auch mit Japan, mit Korea, mit Vietnam ringsrum. Der zweite Pol dieser Welt wird weiterhin um die USA herum mit Kanada, Mexiko sein, insbesondere militärisch und finanzwirtschaftlich sehr stark. Und dann gibt es eine offene Frage. Wo und wie positioniert sich Europa in diesem Pol, zwischen diesen beiden Polen? Haben wir das Zeug, ein dritter Pol zu werden? Dieses Zeug hätten wir, haben übrigens amerikanische außenpolitische Theoretiker schon 1920 mit der Hertzfeld-Theorie rausgearbeitet, aber nur mit der Russischen Föderation zusammen. Weil wir sind alleine A zu klein, und B, sind wir fast völlig rohstofffrei. Und damit meine ich nicht nur Öl und Gas. Da könnte man ja noch sagen, irgendwann machen das mal Sonne und Wind. Sondern um die Energiewende zu bewältigen, die Digitalisierung zu bewältigen, brauchen wir unzählige seltene Erden und andere Bodenschätze. Wir haben die alle nicht. Wir müssten uns die von woanders holen. Ob die anderen uns die geben, die sie selber brauchen, ist eine große Frage. Und deshalb bin ich auch geopolitisch der Meinung, dass wir auf Russland sehr wohl zugehen sollten, denn die andere Wahl, die wir hätten, das passiert im Moment. Wir drängen Russland auch durch die Sanktionen Stück für Stück mehr nach China. Dann stünden wir in 20 Jahren als kleines Europa, man muss sich nur mal auf den Globus angucken, wie groß wir sind, relativ alleine da.
Wenn Russland mit China sich mehr und mehr verbünden würde, weil wir Russland an den Rand drängen, wäre das für uns fatal, glauben Sie?
Ich fände es hochgradig fatal.
Nun haben wir aber momentan eher die gegenseitige Entwicklung statt Partnerschaft mit Russland. Laufen die Rüstungsverträge aus und es besteht ja sogar die Gefahr, dass ein neues Wettrüsten geschieht, Russland und die NATO gegeneinander. Manche befürchten schon, dass die Gefahr eines Krieges steigen könnte.
Ja, und es gibt nicht wenige politische Analysten, die sagen, dass die Situation heute, war auch schon auf mehreren Münchner Sicherheitskonferenzen Thema, explosiver ist als im alten Kalten Krieg. Gefährlicher, das hat viel mit Digitalisierung zu tun, auch der militärischen Systeme, dass Zufallskriege viel schneller entstehen können, dass die Situation, die wir im alten Kalten Krieg hatten, mit einer klaren Trennlinie zwischen zwei ganz klar formulierten Lagern, die es da gab. Heute ist das diffus. Schauen Sie sich alleine in Libyen an. Da kämpfen zwei, also einmal die anerkannte Regierung und der General Haftar gegeneinander. Der eine wird von der Türkei unterstützt, auf der anderen Seite stehen die Russen mit, aber auch französischer Unterstützung. Also alles und saudi-arabischer Unterstützung. Alles sehr durcheinander. Daraus kann relativ schnell ein Großkonflikt entstehen, den man dann nicht mehr beherrscht. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir alle Kraft, die wir haben, auf neue Abrüstungsbemühungen lenken. Wir brauchen hier eine ganz große Kraftanstrengung. Wir brauchen das, was Guterres jetzt, der UNO-Generalsekretär, gesagt hat, auch aus Anlass von Corona, überall einen Waffenstillstand, damit diese ganzen latenten Kriege nicht langsam sich entfalten und vielleicht zu einem großen Zusammenwachsen. Und wir brauchen, glaube ich, sogar mittlerweile dringend, weil die Welt sich in den letzten 30 Jahren sehr verändert hat. Wir erleben, wie Heiko Maas im Moment drum kämpft, dass der UNO-Sicherheitsrat mal noch eine Resolution verabschiedet und das gar nicht mehr hinkriegt, weil der Sicherheitsrat selber fast nicht mehr arbeitsfähig ist. Wir brauchen wahrscheinlich auch eine neue Helsinki-Konferenz, einen neuen Helsinki-Prozess, der die Veränderungen der Welt aufnimmt, neu ordnet und in ein System, in eine Sicherheitsarchitektur einbaut, die am Ende wieder wirklich Sicherheit für diese Welt garantiert. Die jetzige tut das so, glaube ich, nicht mehr.
Matthias Platzig, das sind die Schlussworte der heutigen Sendung. Danke für das intensive Gespräch. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt, wenn es etwas gibt, was ihm wichtig ist.
Was nützt es dem Menschen, wenn er die Welt gewinne und dabei seine Seele verlöre?
Sein Trauspruch, da haben wir ihn wieder. Danke für den Besuch.
HR1, genau meins.